Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt an diesem vierten Sonntag nach Trinitatis hören wir Gottes Wort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich vermute mal, die meisten von euch, die kennen die Josefsgeschichte aus dem FF seit langer Zeit. Und dennoch kann ich nur empfehlen, jetzt an diesen langen Sommerabenden einmal die Bibel herzunehmen und die Josefsgeschichte einmal im Zusammenhang lesen, ja, im Zusammenhang zu schauen, wie wunderbar Gottes Werke sind, ja, mit Josef und seinen Brüdern. Diese Josefsgeschichte, sie lohnt sich im Zusammenhang zu lesen, weil hier ein großes Gemälde gezeichnet wird und ganz anschaulich uns heute noch deutlich gemacht wird, was es mit der Weisheit des Glaubens auf sich hat. Und diese Josefsgeschichte, die hat so eine Dramatik, so eine Spannung, dass bereits die kleinen Kinder im Kindergottesdienst richtig gefesselt werden von diesen Personen und den Ereignissen. Aber das ist nicht nur eine Geschichte für Kinder, sondern auch eben für Erwachsene. So hat auch der Schriftsteller Thomas Mann einen ganz monumentalen Roman geschrieben mit dem Titel Josef und seine Brüder. Er hat 2000 Seiten in diesem Roman gefüllt. In dieser Josefsgeschichte, liebe Gemeinde, da können wir aber auch ja unsere eigenen Fragen, die wir in unserem Leben haben, wiederfinden. Und wir können da auch Lösungswege finden für unser Leben. Wege Gottes, die auch uns in unserem Leben weiterführen. Und wenn man diese Geschichte, die Josefsgeschichte im Zusammenhang eben liest, so kann man feststellen, dass alles in dieser Erzählung immer wieder auf einen Punkt hinausläuft, nämlich auf das Erbarmen Gottes. Gottes Erbarmen ist größer als alles. Das wollen wir uns heute Morgen in dieser Predigt näher anschauen. Dazu habe ich zwei Punkte. Erstens, allein Gottes Erbarmen führt aus Schuld. Sie erinnern sich, es ist Jahrzehnte her gewesen, seitdem die Söhne Jakobs ihren Bruder Josef umbringen wollten. Sie waren ja voller Neid auf diesen Lieblingssohn gewesen, aber zum Glück kam es damals nicht so weit, dass sie ja, den Josef ja umbrachten, sondern sie hatten stattdessen ihn verkauft an Sklavenhändler. Josef kam nach Ägypten. Und es ist erstaunlich, dass Josef, dieser Israelit, nicht einfach in diesem riesigen Reich Ägypten verschwand in der Versenkung, sondern dieser Josef wurde von Gott ja hervorgeholt, in dem Volk Ägypten hervorgeholt, an einen ganz besonderen Platz gestellt. Josef machte Karriere bis hin zum stellvertretenden Herrscher Ägyptens. Er war also die rechte Hand des Pharaos geworden. Wir können jetzt hier in dieser Predigt natürlich nicht die ganze Josefsgeschichte aufwickeln, sondern wir haben heute als Predigtwort nur diesen kleinen letzten Absatz, den ich vorhin verlesen habe, vorgegeben. Auf den wollen wir uns konzentrieren. Und dann ist es eben geschehen, viele, viele, viele Jahre später, als dann der Stammvater Jakob gestorben war. Dann ist auf einmal in den 11 Brüdern ja ihr schlechtes Gewissen wieder lebendig geworden. Diese böse Tat, die sie vollbracht hatten an ihrem Bruder, ist auf einmal in ihnen wieder ganz neu vor Augen gekommen, als ihr Vater gestorben war. Da haben sie gespürt, das ist ein besonderer Moment. Uns liegt noch etwas als Last auf unserem Herzen. Die unbewältigte Vergangenheit, unsere Schuld, die meldet sich wieder. Und wer hat von uns in seinem Leben nicht schon einmal Ähnliches erlebt? Da taucht auf einmal mitten in der Nacht irgendein Vergehen, eine böse Schuld in uns auf. Irgendetwas, was eben noch nicht erledigt ist. Die Menschheit sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Ja, vielleicht heilt sie Wunden, aber die Zeit, sie kann keine Schuld heilen. Im Gegenteil, unvergebene Schuld, sie wirkt weiter. Sie wirkt in uns fort. Sie behindert unser Leben, sie zerstört unsere Beziehungen. Die Beziehung zu unserem Ehepartner, die Beziehung zu unseren Kindern, die Beziehung zu unseren Eltern, die Beziehung innerhalb einer Kirchengemeinde, die Beziehung zur Nachbarschaft, zu Arbeitskollegen. Und vor allem behindert und zerstört unvergebene Schuld die Beziehung zu Gott. Gibt es Hilfe gegen Schuld? Kann Schuld so vergeben werden, auch ein so großes Verbrechen, wie die 11 Brüder an ihrem Bruder vollbracht haben, dass solche Schuld, solches Böse komplett verschwindet und bereinigt ist? Oder andersherum gefragt, wenn ein anderer Mensch an uns schuldig geworden ist, können wir dann ja über Vergeltung und Rache hinwegsehen und können wir unserem Nächsten vergeben? Wir werden in dieser Predigt sehen, liebe Gemeinde, der Einzige, der Schuld wirklich vergeben kann, das ist Gott selbst. Aber Gott hat oft eben ganz eigentümliche Wege, auf denen er uns Menschen an diesen Punkt der Schuldvergebung führt. Und so war es auch damals bei Josef und seinen Brüdern, das war auch ein sehr eigentümlicher Weg Gottes. Als der Vater gestorben war und das böse Gewissen sich rührte bei den Brüdern, da trauten sie sich zunächst überhaupt nicht selbst vor die Augen Josefs zu treten, sondern sie schickten Vermittler zu ihrem Bruder, der sollte mal vorsichtig eine Nachricht hinterlassen und mal schauen, wie das Ganze so aussieht. Und die Nachricht, die dieser Vermittler dem Josef überbringen sollte, die lautete: Dein Vater befahl uns vor seinem Tod, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Dieses Vorgehen der Brüder ist ja sehr nachvollziehbar, das klingt einleuchtend. Sie werden sich gesagt haben, unser Bruder Josef wird sich doch nicht dem letzten Willen unseres Vaters verschließen. Also bitte lass uns doch wieder Freunde sein. Und diese 11 Brüder waren wirklich schlau gewesen. Sie haben außer dieser noch eine weitere Absicherung eingebaut. So ließen sie Josef eben nicht nur auf Jakob, ihren Vater ansprechen, sondern sie appellieren auch zugleich noch an Josefs Glauben, an seinen Glauben an den lebendigen Gott. Sie haben vielleicht gedacht, diese Brüder, sollte es mit dem irdischen Vater, mit unserem Bezug zu unserem irdischen Vater nicht ganz hinhauen, dass wir das hinbekommen mit Josef, dann wird es jedoch hoffentlich mit dem anderen Vater, mit dem himmlischen Vater bestimmt gelingen. Wie beurteilen Sie diese Strategie? Ist sie klug? Ist sie raffiniert? Oder kommt das nicht schon einer Erpressung gleich? Muss nicht für den Plan der Brüder Gott herhalten, indem er quasi wie eine letzte Trumpfkarte aus dem Ärmel gezogen wird? Und die Reaktion von Josef darauf? Seine Reaktion ist sehr bewegend, weil sie uns deutlich macht, dieser Josef, er ist auch in seinem hohen Amte in Ägypten zur Rechten des Pharaos der Versuchung der Macht nicht erlegen. Dieser Josef, er ist in diesem hohen Amte, in diesem Würdenamte in Ägypten, er ist dort weder stolz noch hochmütig geworden, wie das bei vielen anderen Leuten, die Macht bekommen, ja so oft der Fall ist. Nein, dieser Josef, er ist Mensch geblieben, Mensch wie du und ich. Und das zeigt eben die Reaktion von Josef auf das Ansinnen seiner Brüder. Josef weint. Was hat ihn dazu veranlasst, zu weinen? Vielleicht hat ihn tatsächlich jener Wunsch seines Vaters, den die Brüder ihm nun übermitteln lassen, ganz tief im Herzen berührt und angesprochen. Das Wort der Versöhnung, das Wort, sich mit seinen Brüdern zu versöhnen. Oder Josef weint aus Traurigkeit, weil er vielleicht dieses raffinierte Manöver seiner Brüder durchschaut. Wie es auch sei, eines ist jedenfalls sicher, die Tränen von Josef, die Tränen, die er geweint hat, die sind echt. Und diese Tränen, sie haben das Eis in den Herzen seiner Brüder schmelzen lassen. Und nun trauen sie sich in einem zweiten Anlauf, nun persönlich zu elft unter die Augen von Josef zu treten. Sie kommen zu ihm. Und als sie bei ihm erscheinen, da machen sie es, wie man es vor einem hohen Würdenträger macht. Sie knien vor ihm nieder und sprechen zu ihm: Siehe, wir sind deine Knechte. Wir erinnern uns viele Jahrzehnte zuvor an jenen Traum Josefs. Meine Gabe richtete sich auf und stand, aber eure Gabe neigten sich vor mir. Ich denke, diese Sätze sprechen für sich. Diese Sätze, sie zeigen uns, dass Gott der Herr, der Handelnde ist, der Bewegende ist in aller Welt- und Menschengeschichte. Dass all das, was sich über Jahrzehnte zwischen Josef und seinen Brüdern ereignet hat, nicht ein blindes Schicksal war, sondern dass Gott hier im Regimente saß und regiert hat. Wir haben dieses Regiment Gottes zuletzt in der Predigt an Christi Himmelfahrt mal ausführlich uns angeschaut, was es heißt, wenn Gott tatsächlich regiert in dieser Welt. Und Gott ist ein Gott, der plant, der einen ganz klaren Plan hat, eine Vorstellung hat. Auch wenn wir als Menschen, ja auch als Christen, so oft diese Pläne und Gedanken Gottes nicht erfassen können, nicht verstehen können. Aber eines ist gewiss, liebe Glaubensgeschwister, Gott ist mit seiner Liebe, er ist mit seinem Erbarmen ständig am Wirken in dieser Welt und auch bei uns. Und es ist ein herrlicher Augenblick in deinem Leben, ein Augenblick, wo über deinem Leben sich der Himmel öffnet. Wenn du einen Moment, einen Einblick kommst in das Handeln Gottes in dieser Welt oder auch für dein Leben. Wenn so etwas geschieht, wenn wir einen Moment mal mit den Augen Gottes etwas betrachten dürfen, dann wird sich einiges ändern in unserem Leben. Dann werden auch wir selbst mit unserem Tun uns anfangen, anders zu beurteilen. Man wird, wenn man mit den Augen Gottes auf sich selbst schaut, dann wird man selbstkritischer. Dann sieht man eben das, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Man sieht dann den Balken im eigenen Auge. Man wird sich seiner Schuld, seiner Verlorenheit, seiner Unvollkommenheit immer wieder bewusst, wenn man sieht, wie heilig, gerecht und gut Gott selbst ist. Und wenn wir so kritisch, selbstkritisch auf uns selbst schauen, unser Leben betrachten, dann wird uns auch deutlich, wo in uns noch unvergebene Schuld ist und wo wir mit dieser Schuld hin können, wo wir diese Schuld loswerden können, damit wir wieder im Leben frei atmen dürfen, dass wir frei leben können. Solange zwischen einem Menschen und Gott unvergebene Schuld da ist das wie eine trennende Mauer. Da ist etwas, was uns von dem lebendigen Gott noch trennt und abhält. Da ist noch etwas, was Beziehung zerstört, Beziehung zu Gott und Beziehung zu unserem Nächsten. Und deshalb gibt es für alle Menschen auf diesem Globus, für alle Menschen, die schuldig sind, so wie auch die 11 Brüder von Josef, da gibt es nur einen einzigen Lösungsweg, dass wir uns unserer Schuld stellen und diese Schuld vor Gott bekennen. Wie hat nun Josef das Schuldbekenntnis seiner Brüder aufgenommen? Was hat er ihnen geantwortet? Josef machte keine großen Worte, sondern beschränkte sich auf 6 Worte. Josef sagte: Stehe ich denn an Gottes statt? Diese kurzen 6 Worte verändern aber komplett die ganze Situation. Denn diese 6 Worte bringen den sonstigen Teufelskreis von Schuld und Vergeltung, von Schuld und Rache zum Stillstand. Mit diesen 6 Worten kehrt Ruhe ein in die Beziehung zwischen den 11 Brüdern und Josef. Denn Josef weiß und will es nicht. Er sagt, Vergeltung und Rache sind keine Lösung. Grund hätte er ja eigentlich genug gehabt. Aber für Josef ist Vergeltung und Rache nicht die Lösung. Vielmehr gibt er seinen Brüdern zu verstehen, ich stehe doch hier nicht vor euch an Gottes statt. Ich bin doch nicht euer Richter. Ich bin und bleibe euer Bruder. Deshalb fürchtet euch nicht. Angst, Skrupel, Schuld haben jetzt hier keinen Platz mehr. Vielmehr zählt, dass Gott die Tür zu einer gemeinsamen Zukunft von uns 12 neu geöffnet hat. Das ist das, was jetzt zählt. Und damit bin ich beim 2. Punkt. Allein Gottes Erbarmen eröffnet Zukunft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ginge oder geht bisher in der Predigt, ob Sie sich so ein Stück weit hineinversetzt haben in die Situation damals, als diese 11 Brüder vor Josef standen, ob Sie diesen Weg so etwas mitgegangen sind, ob da Bilder bei Ihnen aufgestiegen sind. Aber ich glaube, es muss auf jeden Fall ein riesiges Erstaunen ausgelöst haben bei diesen Elfen, was ihr Bruder Josef ihnen da gesagt hatte. Denn es macht deutlich, das Erbarmen Gottes ist groß. Es ist so groß, dass es alle Schatten der Vergangenheit bereinigen und beseitigen kann. Dieses Erbarmen Gottes, es ist so groß, dass es den Menschen immer wieder neu eine Zukunft eröffnen kann. Und das bringt Josef dann in den Worten zum Ausdruck, die er seinen Brüdern weiter sagt, wenn er feststellt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott, er gedachte es gut zu machen. Ihr Lieben, ich glaube, das ist etwas, was wir auch in unserem Leben schon immer wieder mal erlebt haben. dass wir Wege gegangen sind, wo wir unsicher waren oder wo wir sogar wussten, dass sie falsch sind. Dass wir manchmal auch das Handeln Gottes nicht begreifen konnten in unserem Leben, warum uns dies oder jenes so geschehen musste. Und wo wir dann im Rückblick vielleicht Tage, Wochen, Monate, gar Jahre später im Rückblick erkennen und uns auf einmal die Augen aufgehen über ein vergangenes Ereignis. Ich durfte solche Situationen schon des Öfteren in meinem Leben machen. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir als Christen solche Entdeckungen machen dürfen, wieder Entdeckungen machen dürfen mit den Augen Gottes über unser Leben, was in der Vergangenheit war, und uns die Augen aufgehen, warum dies oder jenes geschehen ist, wie Gott auch Böses in unserem Leben verwandeln konnte in Gutes oder wie Gott uns geführt hat in einer bestimmten Situation und wir gar nicht wussten, warum uns das oder jenes geschieht, aber im Rückblick erkennen dürfen, hier hat Gott einen Plan mit uns gehabt. Hier ist Gott derjenige, der regiert und der uns führt und leitet. Und es ist schön, dass in der nächsten Woche, am Wochenende, Silvia und ich eingeladen wurden, zum Gemeindehilfsbund hochzufahren, um eine Aufnahme zu machen. Da kommen mehrere Christen zusammen und es werden Videoaufnahmen gemacht unter dem Thema Weichenstellungen des Lebens. Und da ist es gut, wenn Christen erzählen können, was sie in ihrem Leben erfahren haben mit dem lebendigen Gott, wenn sie ihren Glauben bezeugen können zur Ehre Gottes, dass dadurch, wenn viele dann dieses Video auf DVD oder in Bibel-TV sehen, dass andere angeregt werden, auch einen Weg mit Gott zu gehen, den Weg mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus. Betet für uns und betet für die anderen, die beteiligt sind am nächsten Wochenende, dass der Herr unser Reden leitet. Was lernen wir jetzt heute daraus aus dieser Josefs Erzählung? Was lernen wir daraus? Gott aber gedachte, es gut zu machen. Ihr dürft das ganz wörtlich nehmen. Ihr dürft das ganz wörtlich nehmen für euer persönliches Leben. Selbst dann, wenn es gerade in eurem Leben schwierig erscheint, wenn ihr die eine oder andere Last zu tragen habt, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt so viel Böses um euch herum, das euch immer wieder niederdrücken und belasten will. Ihr dürft wissen, Gott ist gerade dann in eurem Leben präsent. Er ist gerade dann für euch da. Er will gerade dann euch leiten. Und ihr dürft euer Leben immer wieder Gott neu anvertrauen und dürft darauf vertrauen, dass auch in dem verborgenen Handeln in eurem Leben Gott am Wirken ist, Gott mit euch einen Plan hat, auch wenn ihr den Plan für euer Leben im Moment noch gar nicht versteht oder überschauen könnt. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, er hat von Anfang an einen Plan mit dieser Welt. Er hat von Anfang an einen Plan, wie er die Heilsgeschichte in dieser Welt verwirklichen will. Die Heilsgeschichte Gottes mit seinen Geschöpfen, mit seinen Ebenbildern. Und Gott hat ebenso einen Plan, zu welcher Zeit und Stunde er seine Verheißungen, die er uns gegeben hat, erfüllen wird. Wenn wir vieles davon auch noch nicht verstehen, wir dürfen felsenfest darauf vertrauen, dass Gott alle seine Verheißungen erfüllt. Und dass keine Krisenzeit dieser Welt und keine Corona-Pandemie und kein Krieg, kein Hunger, kein Blitz oder sonst irgendetwas ausrichten kann an diesem Heilsplan Gottes, der steht und der wird verwirklicht durch alles Böse und alle schlimmen Dinge dieser Welt hindurch. Und das, was für diese Welt und die Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt gilt, das gilt auch für die Heilsgeschichte Gottes, die er mit dir und deinem Leben begonnen hat. Auch die wird er zum Ziele führen. Darauf darfst du felsenfest vertrauen, egal was in deinem Leben bisher schiefgelaufen ist, egal was aus deiner Vergangenheit noch in dir schlummern mag, egal wie viel Böse auf dich zugreifen und dir das Leben schwer machen wollen, egal wie viel unvergebene Schuld noch in dir ist. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Bei Gott ist keine Situation und kein Leben zu kaputt, dass er es nicht wiederbringen könnte und heilen könnte. Und deshalb ruft Gott durch alle Jahrhunderte hindurch die Menschen immer wieder zur Umkehr, zur Buße, zur Beichte. Beichte ist nichts anderes, als dass wir mit unserem Leben, mit der erkannten Schuld vor Gott treten, die Hände falten und unseren himmlischen Vater um Vergebung bitten und dass wir ihn bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, der uns wieder auf den rechten und geraden Weg stellt. Der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, für den ist es eine Leichtigkeit, deine Vergangenheit zu bereinigen und dir neue Zukunft zu schenken. Und deshalb bin ich überzeugt, liebe Gemeinde, die Feststellung von Josef, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Diese Feststellung kann uns auch heute immer wieder aus unserer Niedergeschlagenheit herausreißen. Denn all die Fehler, die wir machen, die Versäumnisse, die uns immer wieder dann auch anklagen oder die bösen, hässlichen Worte, die über unsere Lippen kommen, wo wir andere verletzt haben, oder all die Dinge, wo andere Menschen uns verletzt haben. All das hat nur einen Platz in dieser Welt, vor den Augen Gottes, vor seinem Angesichte, dass wir das zu ihm bringen, dass wir das aussprechen, ihn um Vergebung bitten, in dem vollen Vertrauen darauf, dass Gott das alles verwandeln kann und wird, dass er auch in uns Böses zu Gutem macht, und dass er alle unsere Beziehungen und unser Leben wieder heil werden lässt. Dietrich Bonhoeffer hat genau diese Erfahrung mit den Worten festgehalten. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann. Nehmt das mit für die kommende Woche. Nehmt das mit für euer Leben. Und lasst in euch nicht die falsche Unterstellung jetzt aufkommen, durch eine so große, großherzige Vergebung, Gnade und Erbarmen Gottes, da würde doch das Böse nur verharmlost. Nein, das ist gewiss nicht der Fall. Gott verharmlost nicht das Böse. Gott schaut auch über das Böse in unserem Leben nicht leichtfertig hinweg. Er kehrt unser Böses gerade nicht unter den Teppich. Er will es hervorholen, um es wegzunehmen. Und Gott nimmt das Böse dieser Welt ganz, ganz tief ernst. Aber die Weisheit Gottes und sein Erbarmen zeigen sich gerade darin, dass er dieses zutiefst Böse in dieser Welt umwandelt, umplant. Und das erkennen wir am allerdeutlichsten im Leben seines Sohnes Jesus Christus. Da können wir Gott direkt ins Herz und Angesicht hineinschauen. Gott nimmt das Böse dieser Welt, auch unser Böse, so ernst, dass er den Himmel verlassen hat in seinem Sohn Jesus Christus mit dem einen Ziel, mit seinem Plan, das Böse dieser Welt, auch deine Sünde und deine Verlorenheit, all das auf sich zu nehmen, auf seine Schultern zu laden und am Kreuz von Golgatha in den Tod mit hineinzunehmen. Dieses göttliche Blut, das Jesus am Kreuz gelassen hat, vergossen hat, das hat er getan, um das Böse in dieser Welt, das Böse auch in deinem Leben in Gutes zu verwandeln, um verlorene Menschen ins Heil Gottes zu bringen. Und hörten wir schon bereits bei Josef, dass dieser eine Bruder so sehr auf Vergebung aus war, dass er jeglichen Rachegedanken gegenüber seinen Brüdern verworfen hatte, so wissen wir von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, noch viel mehr. Von ihm wissen wir ja, dass er von Judas bitterbös verraten wurde, dass er von Petrus, der so offenherzig sich zu Jesus immer wieder laut bekannt hat, dass er genau in der schlimmsten Stunde seines Lebens von diesem Petrus verleugnet wurde. Dass dieser Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, in sein eigenes Volk gekommen ist, dass er von den eigenen Leuten, von seinem Volk und den Römern gefoltert wurde und grausam am Kreuz hingerichtet wurde. Aber genau von diesem Jesus am Kreuze hängend, sterbend, hören wir, wie er für all die Menschen bittet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diese Bitte von Jesu am Kreuz, In dieser Bitte des Gekreuzigten, da sind wir alle, du und ich, mit einbezogen, ohne Ausnahme. Und so ist dieses Kreuz Jesu, liebe Gemeinde, zum sichtbaren Zeichen dafür geworden, dass der Böse und das Böse keinen Sieg davontragen in dieser Welt. In dieser vermeintlichen Niederlage Jesu am Kreuz, so haben es nämlich die Menschen damals mit ihren Augen gesehen und bewertet, in dieser vermeintlichen Niederlage mit seinem Sterben am Kreuz. Aber genau in dieser Stunde, da hat unser Jesus Christus den Sieg errungen. Den Sieg errungen über Sünde, Tod und Teufel. Da hat er denen allen den Stecker gezogen. Auf Golgatha, da hat uns Jesus das Heil erworben. Da hat er uns die Tür zum Himmel geöffnet. Dieser gekreuzigte Christus, er ist das Erbarmen Gottes mit dieser Welt. Er ist das Erbarmen Gottes mit der ganzen Menschheit. Hier am Kreuz zeigte Gott alle seine Liebe, seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und mit der Auferstehung Jesu von den Toten, da hat Gott dieses Werk, das Jesus Christus für uns vollbracht hat, angenommen und bestätigt und uns damit für alle Zukunft Befreiung, Hoffnung und Freude geschenkt. Und weil das so ist, weil die entscheidende Stunde dieser Weltgeschichte damals auf Golgatha passierte, deshalb ist es auch heute noch eine falsche Fragestellung, ob wir an Wegrändern, auf Berggipfeln, an Stadtschlössern oder in Gerichtssälen ein Kreuz anbringen sollen. Die Frage ist komplett falsch gestellt, denn dieses Kreuz von Golgatha, das ist kein abgrenzendes Symbol einer Religion gegen andere. Dieses Kreuz ist etwas anderes, viel Größeres. Dieses Kreuz, egal wo es sichtbar wird für die Menschen, ist ein Hinweiszeichen für die Menschen, ein Hinweiszeichen auf den lebendigen Gott zu schauen, bei dem Liebe, Gnade und Erbarmung zu haben ist für jeden Menschen dieser Welt, egal in welcher Religion er noch feststeckt. Es gibt nur diesen einen einzigen Gott, der alle Menschen liebt und der sich aller Menschen erbarmen will. Und dieser eine Gott, er hat sich vollkommen offenbart in Jesus Christus, seinem Sohn, und hat uns das Heil erworben durch seinen Tod am Kreuz. Durch Jesus Christus haben wir nun Zugang zu dem lebendigen Gott, Zugang in den Himmel. Dieses Kreuz, es ist unser Heil. Und nur so, liebe Gemeinde, kann eben Böses in Gutes verwandelt werden. Nur so können wir diese Ereignisse auf dieser Welt, die wir manchmal wirklich nicht verstehen können, nur so können wir sie deuten. Auch die Dinge, die uns in unserem persönlichen Leben erscheinen, die wir nicht verstehen, an denen wir oftmals sogar verzweifeln könnten, allein im Blick auf das Erbarmen Gottes und seine Liebe können wir den rechten Blick gewinnen und das Heil Gottes wird in unserem Leben aufleuchten. In allen Problemlagen dieser Welt, auch in dieser Corona-Krise, in allen Finsternissen dieser Welt und in allen Finsternissen unserer Herzen, dort, wo wir uns an Jesus Christus wenden, wo wir auf ihn schauen, auf sein Kreuz schauen, wo wir ja mit all unseren Dingen zu ihm kommen, ihm alles hinlegen, da leuchtet jedes Mal von Neuem das Wunder des Erbarmens Gottes in uns auf, so wie er es uns verheißen hat. Gott spricht, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Es ist so etwas wunderbar Tröstendes, dass Gott mit seinem Erbarmen auch heute bei uns noch am Wirken ist. Dass Gott auch uns heute in unserer Situation immer wieder neu Zukunft öffnen will. Und dabei sollen wir eines nicht übersehen, liebe Gemeinde, dass wenn Gott uns begegnet mit seinem Erbarmen, dass dieses Erbarmen durch uns ausstrahlt auf unser Umfeld. Wenn wir das Erbarmen Gottes in uns tragen, dann trägt das eben auch Früchte in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserer Kirchengemeinde, wo immer wir uns auch begegnen, weil wir von dem Erbarmen Gottes erfüllt sind, weil wir Vergebende geworden sind, Menschen geworden sind, die auf Rache und Vergeltung verzichten und den anderen anschauen mit den Augen Gottes, dass wir den anderen anschauen als geliebtes Kind Gottes. So hat auch damals dieses Erbarmen Gottes gewirkt. Josef tröstete seine Brüder und redete freundlich mit ihnen, so heißt es am Ende dieser Erzählung. Josef tröstete seine Brüder und redete freundlich mit ihnen. Und genau das soll auch geschehen in deinem und meinem Lebensumfeld, dass dieses Böse, die Gewalt, der Krieg, die Pandemien uns nicht bitter werden lassen, uns nicht verzweifeln lassen, keine Gewalt und Macht über unser Leben gewinnen, sondern dass vielmehr wir immer wieder auf Christus schauen und darauf vertrauen, Gott gedachte es gut zu machen in dieser Welt und auch mit deinem Leben, denn sein Erbarmen ist größer als alles. Amen. Und der Friede Gottes, der wahrlich höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.